Liebe Hörerfamilie, schön, dass Sie heute wieder mit uns unterwegs sind und mehr über den Glauben, insbesondere heute über das Leiden, erfahren möchten. Durch die Sendung begleitet Sie die Andrea Marti. In einer Welt, die uns mit heilsversprechenden Botschaften überhäuft, sei es durch Wellness-Trends, fernöstliche Praktiken oder andere hedonistische Ansätze, stellen wir uns die Frage, was passiert, wenn diese Versprechen nicht eingehalten werden? Wenn wir mit Krankheiten und seelischen Leiden konfrontiert sind, wo finden wir Trost und Antworten? Heute werfen wir einen Blick auf die Perspektive der katholischen Kirche und insbesondere auf das apostolische Schreiben Salvifici Doloris von Papst Johannes Paul II., das sich mit dem christlichen Sinn des Leidens beschäftigt. Gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs, einem Mitglied der Gemeinschaft Servi della Sofferenza, werden wir die Lehren dieses Dokumentes erkunden. Lassen Sie uns gemeinsam auf eine Reise gehen, die uns neue Einsichten und vielleicht auch Hoffnung schenken kann. Ja, nun begrüße ich Sie, lieber Pfarrer Fuchs, ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken im Zusammenhang mit dem Leiden. Guten Tag, lieber Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Lieber Pfarrer Fuchs, Sie sind Mitglied der Diener des Leidens Servi della Sofferenza. Don Pierino gründete die Gemeinschaft Servi della Sofferenza. Er wollte dem Vorbild und der Inspiration von Pater Pio folgen und den Dienst am Leiden für seine geistigen Kinder. Wie stark ist die Spiritualität von diesem Dokument, das Sie mit uns heute betrachten, geprägt?
Ja, wie stark ist die Spiritualität von diesem Dokument, Salvifici Doloris, das wir jetzt miteinander betrachten, geprägt? Natürlich sehr stark, beziehungsweise es ist sehr schön zu sehen, dass das, was Don Pierino Galeone beim heiligen Pater Pio gelernt hat, schon bevor es dieses Schreiben Salvifici Doloris überhaupt gab, eigentlich genau dem entspricht, was im Dokument steht. Also als ich das Schreiben zum ersten Mal las, sehr erstaunt, dass es je nachdem praktisch wortwörtlich die gleichen Aussagen darin hat, wie ich auch von unserem Gründer, Monsignore Pierino Galeone, gehört habe in den Predigten, in den Vorträgen. Also es ist eine große Spiritualität des Kreuzes, kann man sagen. Don Pierino hat das bei Pater Pio live gesehen oder lebendig gesehen von ihm, diesen heilbringenden Sinn des Leidens entdeckt und lieben gelernt. Und auch der heilige Johannes Paul II. Hat das einerseits wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, aber sicher auch ein Stück weit bei Pater Pio gelernt oder von der Mutter Gottes unter dem Kreuz gelernt, vor allem auch durch sein persönliches Leiden, vor allem damals, als er im Spital war, nach dem Attentat auf ihn. Nun wollen wir also schauen, wie dieses apostolische Schreiben Salvifici Doloris aufgebaut ist, beziehungsweise wie der Inhalt ist. Es lohnt sich immer so, wenn man ein Schreiben in den Händen hält, zuerst einmal ein bisschen so das Inhaltsverzeichnis anzuschauen und dann merkt man, es ist ein relativ kurzes Schreiben, es ist auch nicht ein kompliziertes Schreiben, es lohnt sich sehr, das Ganze Schreiben zu lesen, zu betrachten. Wir können jetzt nur so eine kleine Zusammenfassung geben. Also zuerst nach einer Einführung, wo er feststellt, das Leiden gehört zum Menschen, geht Johannes Paul II. Der Frage nach, ja, was ist denn überhaupt das Leiden? Und sucht dann den Sinn des Leidens oder geht der Frage nach, warum das Leiden? Zuerst die Antwort im Alten Testament, dann die Antwort im Neuen Testament und dann auch das Anteilnehmen am Leiden Christi, das heißt, welchen Sinn können wir im Leiden finden und wie ist das, wenn das Leiden in uns Menschen eintritt. Und schlussendlich auch, dass wir alle gerufen sind, barmherzige Samariter zu werden, die den Leidenden beistehen und helfen. Das ist also zuerst einmal ein grober Überblick und so wollen wir nun der Reihe nach gehen. In der Einführung sagt Johannes Paul II., dass das Leiden irgendwie zum Menschen gehört. Ich möchte auch immer wieder einmal das Schreiben selber zu Wort kommen lassen, denn sonst sprechen wir nur über ein Dokument und hören gar nichts vom Dokument. Also er sagt, so scheint doch das, was wir mit dem Wort Leiden zum Ausdruck bringen, wesentlich die Natur des Menschen zu betreffen. Es ist so tief wie der Mensch selbst, gerade weil es auf seine Weise die dem Menschen eigene Tiefe ausdrückt und sie seinerseits noch übersteigt. Doch in der einen wie der anderen Form ist das Leiden anscheinend fast untrennbar mit der irdischen Existenz des Menschen verbunden. Also eben, das ist auch die Erfahrung, die wir selber machen, das Leiden gehört zu Menschen. Jeder Mensch leidet in irgendeiner Form. Welche Formen des Leidens es geben kann, da geht Johannes Paul II. Dem im zweiten Kapitel auf den Grund, das überschrieben ist mit die Welt des menschlichen Leidens. Also eben eigentlich nach der Frage, ja, was ist denn das Leiden überhaupt? Und zuerst stellt er einmal fest, es gibt nicht nur das physische, das körperliche Leiden. Und sagt in Nummer 5, das Feld menschlicher Leiden ist viel weiter und mannigfaltiger. Es hat mehrere Dimensionen. Der Mensch leidet auf verschiedene Weisen, die nicht immer von der Medizin, nicht einmal in ihren fortschrittlichsten Zweigen berücksichtigt werden. Das Leiden ist etwas noch viel Umfassenderes als die Krankheit. Es ist noch viel schichtiger und zugleich noch tiefer im Menschsein selbst verwurzelt. Und er unterscheidet dann das körperliche und das moralische Leiden. Körperliches Leiden ist dann gegeben, wenn der Leib in irgendeiner Weise schmerzt, während das moralische Leiden ein Schmerz der Seele ist. Und mir scheint das auch wichtig zu sein, denn wenn wir an Leiden, an Kreuz denken, dann denken wir doch meistens zuerst einmal an körperliches Leiden und vergessen aber, dass es eben auch das seelische Leiden oder das mystische Leiden geben kann. Also das mystische Leiden, die Anteilnahme an den Leiden Christi, ebenso wie auch die Heiligen an den Leiden Christi Anteil bekommen haben, sicher durch die körperlichen Leiden, durch die Leiden der Seele, aber eben auch dieses tiefst innerliche, verborgene Leiden mit Christus oder Anteilnahme an den Leiden Christi selber. Ich denke zum Beispiel an Pater Pio, der selber gesagt hat, mir wurde diese Gnade gewährt, ohne jeden meinen Verdienst, am Leiden Christi teilzunehmen, eben mit ihm wirklich gekreuzigt zu sein. Nicht einfach mein Leiden nur zu tragen, sondern das Kreuz der Welt zu tragen. Und so sagt eben auch Johannes Paul II., der Mensch leidet, wann immer er irgendein Übel erfährt. Und führt dann das auch noch ein bisschen aus, der Mensch leidet wegen des Übels, das eine gewisse Abwesenheit, Begrenzung oder Entstellung des Guten darstellt. Man könnte sagen, der Mensch leidet wegen eines Gutes, an dem er keinen Anteil hat, von dem er gewissermaßen ausgeschlossen ist oder dessen er sich selbst beraubt hat. Vor allem leidet er dann, wenn er normalerweise an diesem Gut Anteil haben müsste und ihn doch nicht hat. Das ist so die klassische Definition oder Umschreibung des Leidens, wie wir sie auch bei den Heiligen, beim heiligen Thomas zum Beispiel, lesen. Das Leiden ist die Entbehrung eines Gutes, das einem zusteht. Auf Lateinisch heißt das privatio boni debitum. Also zum Beispiel eben die Gesundheit steht mir zu, insofern ich Mensch bin, oder zum Menschsein gehört eigentlich die Gesundheit dazu. Im Normalfall bin ich gesund. Und wenn ich krank bin, dann fehlt mir eben die Gesundheit und dann leide ich. Oder wenn Gott mir das göttliche Leben geschenkt hat und ich mich des göttlichen Lebens durch die Sünde selber beraube, dann leide ich auch, weil mir das höchste Gut fehlt, weil mir Gott fehlt. Aber ich leide zum Beispiel nicht, weil ich nicht fliegen kann, weil ich keine Flügel habe. Ein Vogel schon, weil das zu seiner Natur gehört. Eben, es ist ein Gut, das ihm geschuldet ist, das ihm zusteht, an dem er im Normalfall Anteil hat. Wir Menschen haben keine Flügel, wir leiden deswegen jetzt nicht. Sicher, man kann sagen, doch, ich leide schon, ich würde gerne fliegen können, das stimmt, aber es ist jetzt nicht eine Entbehrung eines Gutes, das uns von Natur aus zustehen würde. Also immer dann, wenn wir irgendein Übel erfahren, wenn uns etwas fehlt, wenn wir diese negative Erfahrung, eben diese Begrenzung, diese Abwesenheit, diese Entbehrung eines Gutes haben, dann leiden wir. Das ist so die Umschreibung, die klassische Umschreibung, was das Leiden ist. Dann geht der Papst auf die Suche nach dem Sinne des Leidens und sucht im dritten Kapitel zuerst die Antwort im Alten Testament. Und diese Antwort im Alten Testament ist noch innerhalb der Gerechtigkeit gegeben. Und so sagt Johannes Paul II. In Salvifici Doloris 9, in jedem einzelnen Leiden, das der Mensch erfährt und zugleich an der Wurzel der gesamten Welt der Leiden, taucht unvermeidlich die Frage auf, warum? Es ist eine Frage nach der Ursache und dem Grund, eine Frage nach dem Zweck, wozu, und letztlich immer eine Frage nach dem Sinn. Diese Frage taucht früher oder später immer auf, ob jemand gläubig oder ungläubig ist, weil sich jedermann fragt, ja, warum leide ich? Warum geht es mir schlecht? Warum muss immer ich dran glauben? Warum leide immer ich? Und oftmals denkt man, warum leide nur immer ich? Vielleicht sieht man ja auch nicht so ganz klar oder nur sich selbst. Nun, auf alle Fälle eben dann das klassische Beispiel Job. Bei Job ist ganz klar, das Leiden ist Strafe für die Sünde in den Augen der lieben Freunde Jobs. Das heißt eben, es ist innerhalb der Gerechtigkeit Gottes, gemäß ihnen, das Gute wird mit Gutem vergolten, das Böse mit Bösem. Und so sagt Johannes Paul II. In Nummer 10, in ihren, den Freunden Jobs, Augen kann dieses Leiden ausschließlich den Sinn einer Strafe für die Sünde haben. Einen Sinn also, der allein im Bereich der Gerechtigkeit Gottes liegt. Gott vergilt das Gute mit Gutem und das Böse mit Bösem. Und eben diese lieben Freunde in Anführungs- und Schlusszeichen, eben die, es muss so sein. Du musst gesündigt haben. Es kann gar nicht anders sein. Und Johannes Paul II. Sagt dann doch, es kann eben anders sein, wie wir ja auch wissen, nur schon vom Evangelium her, zum Beispiel beim Blindgeborenen, sagt Jesus ganz klar, als die Apostel ihn fragen, wer hat gesündigt, er sagt, weder er noch seine Eltern den diese Krankheit dient, dazu Gott zu verherrlichen. Also, und so sagt eben Johannes Paul II. Auch, wenn es auch wahr ist, dass Leiden einen Sinn als Strafe hat, wann immer es an Schuld gebunden ist, so ist es doch nicht wahr, dass jedes Leiden Folge von Schuld sei und den Charakter von Strafe habe. Also das Leiden sicher eben von seinem Ursprung her auch hat mit Schuld zu tun, denn Adam und Eva haben gesündigt und der Tod ist eingetreten in die Weltgeschichte und das war die Strafe, die Gott angedroht hatte. Wenn du isst, wirst du sterben. Und der Tod ist so der Abschluss, die Zusammenfassung jeglichen Leidens. Aber eben, es hat einen Zusammenhang, sagt der Papst und so auch die Heiligen und die ganze Theologie. Aber es ist nicht wahr, dass jedes Leiden Folge von Schuld sei und den Charakter von Strafe habe. Das heißt eben, man kann nicht sagen, wenn du leidest, hast du gesündigt. Oder du leidest, weil du oder ein anderer gesündigt haben und dafür bekommst du jetzt auf den Deckel. Das nicht. Und in Salvifici Doloris 12 sagt Johannes Paul II. Dann weiter, das Buch Job fragt in zugespitzter Weise nach dem Warum des Leidens. Es zeigt, dass es auch den Unschuldigen trifft, gibt aber noch keine Antwort auf das Problem. Aber das Buch Job zeigt schon auch, wie Johannes Paul II. Sagt, einen wichtigen Aspekt, nämlich, dass Leiden schafft die Möglichkeit, das Gut wiederzugewinnen. Das Leiden dient zur Umkehr, das heißt, das Gut wird in der Person wiederhergestellt. Das Leiden soll der Bekehrung dienen, das heißt der Wiederherstellung des Guten im Menschen, der in diesem Ruf zur Buße die göttliche Barmherzigkeit erkennen kann. Die Buße hat zum Ziel, das Böse zu überwinden, das unter verschiedenen Formen im Menschen steckt und das Gute in ihm selbst wie auch in den Beziehungen zu den Mitmenschen und vor allem zu Gott zu festigen. Also bereits im Alten Testament, auch wenn die Antwort doch noch eigentlich im Bereich so der Gerechtigkeit ist, aber dennoch eben scheint schon ein bisschen etwas auf, dass das Leiden auch einen positiven Aspekt hat, durchaus einen Sinn hat. Eben, es soll zur Bekehrung dienen, zur Wiederherstellung des Guten im Menschen. Durch die Sünde haben wir das Gute verloren, durch das Leiden können wir es wieder gewinnen. Das nächste Kapitel, das vierte Kapitel. Jesus Christus, Leiden von der Liebe überwunden. Also die Frage nach dem Warum des Leidens geht weiter. Im vorangehenden Kapitel wurde die Antwort innerhalb des Alten Testamentes gesucht. Nun kommt die Antwort des Neuen Testamentes, nämlich, dass das Leiden von der Liebe überwunden ist. Es ist eine völlig neue Dimension des Themas, nämlich es ist die Dimension der Erlösung. Christus ist gekommen, um uns vor dem endgültigen, ewigen Leiden zu bewahren. Also Jesus ist nicht gekommen, um ein bisschen so uns abzuhelfen in unseren Alltagsproblemen. Das tut er auch. Aber das ist nicht der Sinn, der letztendliche Sinn der Auferstehung, sondern Jesus geht tiefer. Wie tief? Das sagt Johannes Paul II. In Nummer 14. Der Mensch stirbt, wenn er das ewige Leben verliert. Das Gegenteil des Heils ist also nicht das bloß zeitliche Leiden, ein Leiden welcher Art auch immer, sondern das endgültige Leiden, der Verlust des ewigen Lebens, die Zurückweisung durch Gott, die Verdammnis. Der eingeborene Sohn ist der Menschheit geschenkt worden, um den Menschen vor allem vor diesem endgültigen Übel und vor dem endgültigen Leiden zu bewahren. Er muss daher in seiner Heilssendung das Übel an den transzendentalen Wurzeln fassen, also die Wurzeln, die über das Natürliche hinausgehen, heißt transzendental, eben die transzendieren das, die überschreiten das, von denen her es sich in der Geschichte des Menschen entfaltet. Diese transzendentalen Wurzeln des Übels werden greifbar in Sünde und Tod. Sie liegen ja dem Verlust des ewigen Lebens zugrunde. Die Sendung des eingeborenen Sohnes besteht im Sieg über Sünde und Tod. Er besiegt die Sünde durch seinen Gehorsam bis zum Tode und er besiegt den Tod durch seine Auferstehung. Also Jesus ist nicht gekommen nur, um die zeitlichen Leiden zu beseitigen oder zu erlösen, zu verwandeln, sondern vor allem, wie Johannes Paul II. Sehr schön und sehr deutlich sagt, vor dem endgültigen Leiden, vor dem ewigen Leiden, vor der Verdammnis. Und er erlöst uns wirklich ganz, eben nicht nur verwandelt er das vorübergehende Leiden hier auf Erden, sondern das endgültige Leiden, vor dem möchte er uns befreien und bewahren. Dann, das Leiden ist in die Dimension der Erlösung eingetreten und vor allem muss man sich immer bewusst sein und das bewusst halten, Christus leidet freiwillig und unschuldig. Das heißt, er leidet aus Liebe. Und so sagt Johannes Paul II. In Nummer 18, Christus leidet freiwillig und er leidet unschuldig. Er greift in seinem Leiden jene Frage auf, die von den Menschen immer wieder gestellt, in geradezu radikaler Weise vom Buch Job aufgeworfen wird. Doch Christus stellt nicht nur wiederum diese Frage, und das auf noch radikalere Weise, weil er ja nicht nur ein Mensch wie Job, sondern der eingeborene Sohn Gottes ist, sondern er gibt auch die höchstmögliche Antwort auf diese Frage. Die Antwort ergibt sich sozusagen aus der Frage selbst. Christus gibt die Antwort auf die Frage nach dem Leiden und nach dem Sinn des Leidens nicht nur in seiner Lehre, in der frohen Botschaft, sondern vor allem durch sein eigenes Leiden, das mit der Lehre der frohen Botschaft organisch und untrennbar verbunden ist. Dieses Leiden ist das letzte, zusammenfassende Wort dieser Lehre, das Wort vom Kreuz, wie der heilige Paulus einmal sagen wird. Wir kommen dann später nochmals dazu, eben wenn das Leiden in den Menschen eintritt, dass da Christus keine abstrakte Antwort gibt, einfach nur so abstrakt theoretisch erklärt, wie wichtig, wie gut das Leiden ist. Er gibt also die Antwort auf den Sinn, auf die Frage nach dem Sinn des Leidens nicht nur in der Lehre, sondern vor allem durch sein Leben, durch sein eigenes Leiden. Und er verbindet das Leiden mit Liebe. Das heißt, liebend leiden und leidend lieben. Eben genauso, wie es die Heiligen, wie es Pater Pio gemacht hat. Das Leiden mit Liebe vereinen. So heißt es auch im Punkt 18. Im Leiden Christi hat das menschliche Leiden seinen Höhepunkt erreicht. Zugleich ist es in eine völlig neue Dimension und Ordnung eingetreten. Es ist mit der Liebe verbunden worden. Mit jener Liebe, von der Christus zu Nikodemus sprach, mit jener Liebe, die das Gute schafft, indem sie es sogar aus dem Bösen wirkt, und zwar durch das Leiden, sowie das höchste Gut der Erlösung der Welt vom Kreuz Christi ausgegangen ist und noch ständig von dort ausgeht. Das Kreuz Christi ist zu einer Quelle geworden, aus der Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, Jesus hat all das Leiden auf sich genommen, er hat es mit Liebe verbunden und er hat das Gut, das ihm fehlte, hineingestellt. Ja, noch sogar mehr noch, als was nur verlustig gegangen wäre, es überfließt. Das heißt eben, wenn man sich das bildlich ein bisschen vorstellt, das Leiden, wie wir gesehen haben, ist eine Entbehrung, ein Fehlen, ein Minus. Also es fehlt etwas. Mathematisches Zeichen, so eben ein Querbalken, der Querbalken des Kreuzes, also eben ein Minus, das Leiden an sich, eine negative Erfahrung. Dann kommt Jesus, nimmt all diese Minus auf sich, all unsere Leiden, Krankheiten, Schmerzen, Kreuze, Tode auf sich und verbindet es mit der Liebe zu seinem Vater. Das heißt, eben dann haben wir den senkrechten Balken. Und waagrechter Balken und senkrechter Balken bilden das Kreuz und das Kreuz bildet eben nur schon von der Form her ein Plus. Eben weil Jesus all das eben gerade, das ist das Geniale an Gott, könnte man sagen, dass er fähig ist, auch aus einem Minus ein Plus zu machen, auch aus der Entbehrung eines Gutes, nämlich eben aus dem Leiden, das höchste Gut, das höchste Plus zu machen. Und so hat Jesus das Leiden, man könnte sagen, verwandelt, erlöst, eben er hat es mit der Liebe vereint. Also man kann sagen, Jesus hat durch die Sünde, durch den Gehorsam und den Tod, durch die Auferstehung besiegt, er hat das Leiden verwandelt, ein neues Licht auf das Leiden geworfen, er leidet aus Liebe, er leidet freiwillig und unschuldig und so wird das Kreuz zur Quelle des Heils. Und das haben die Heiligen erkannt, erfahren und deshalb haben sie gemerkt, ja, wenn ich mit Jesus vereint leide, wenn ich aus Liebe zu Jesus leide, dann nehme ich teil an diesem Schatz, den Jesus ins Kreuz hineingelegt hat. Und dann kann ich vielen Seelen helfen, entweder im Fegfeuer oder hier auf Erden. Dann kann ich viel Herrlichkeit erlangen im Himmel. Und deshalb haben sie gern gelitten. Das schauen wir eben jetzt im nächsten Kapitel, im fünften Kapitel, das überschrieben ist mit Teilhabe am Leiden Christi. Das heißt, welchen Sinn können wir im Leiden finden? Diese Frage geht Johannes Paul II. Hier nach. Wir haben gesehen, durch Christus haben wir eine neue Situation. Das heißt, wir können an der Erlösung teilhaben. Das sagt er in Punkt 19. Man kann sagen, mit der Passion Christi ist jedes menschliche Leiden in eine neue Situation eingetreten. Im Kreuz Christi hat sich nicht nur die Erlösung durch das Leiden erfüllt, sondern das menschliche Leiden selbst ist dabei zugleich erlöst worden. Jeder Mensch hat auf seine Weise Teil an der Erlösung. Jeder ist auch zur Teilhabe an jenem Leiden aufgerufen, durch das die Erlösung vollzogen wurde. Er ist zur Teilhabe an jenem Leiden gerufen, durch das zugleich jedes menschliche Leiden erlöst worden ist. Indem er die Erlösung durch das Leiden bewirkte, hat Christus gleichzeitig das menschliche Leiden auf die Ebene der Erlösung gehoben. Darum kann auch jeder Mensch durch sein Leiden am erlösenden Leiden Christi teilhaben. Das müsste man wirklich einmal durchbetrachten, was das bedeutet für uns, dass wir gerade durch unser Leiden am erlösenden Leiden Christi teilhaben können, das heißt an der Erlösung teilhaben können, dass wir also mitwirken können, damit die Menschen erlöst, gerettet werden. Und dann sagt Johannes Paul II. Auch einige weitere Dinge, die sehr wichtig sind. Einerseits Kreuz und Auferstehung. Beides gehört zusammen. Auch wenn wir Christus dem Gekreuzigten nachfolgen, weil man den Gekreuzigten nicht vom Auferstandenen trennen kann, muss man sich keine Sorgen machen, irgendwie, dass die Auferstehung dann zu kurz käme. Sicher vielleicht in unserem Denken, ja, da kommt sie vielleicht ein bisschen zu kurz ab und zu. Und das ist ja eigentlich schade, dass wir eben, wir sehen dann nur das Kreuz, nur das Dunkel, nur den negativen Balken. Wir sehen nur den einen Querbalken und vergessen, dass da noch ein senkrechter Balken ist, nämlich die Liebe Christi. Und dann sehen wir eben nicht das ganze Kreuz. Das ganze Kreuz ist Kreuz und Auferstehung. Das Leiden bezeugt auch eine geistige Reife. Wir merken das vielleicht selber, eben wenn wir durch Leiden hindurchgegangen sind, werden wir reifer, werden wir auch nüchterner. Wissen wir, das Leiden gehört dazu, aber das Leiden ist auch sehr wertvoll. Aber es ist auch wahr, das Leiden, das sagt er in Punkt 23, ist stets eine Prüfung. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Es ist immer auch eine Prüfung. Leiden von Natur aus an sich ist nicht einfach so wunderbar schön. Es ist dann schön und das Joch wird dann sanft und leicht, wenn wir es mit Liebe, mit Jesus zusammentragen. Dann macht das Leiden aber auch offen für das heilbringende Wirken Gottes. Es enthält einen besonderen Ruf zur Tugend. Und das Leiden und die Kirche ist auch wichtig. Christus ist in Gemeinschaft, besonders mit den Leidenden. Er macht sich ja mit den Leidenden eins. Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dort sind die sogenannten körperlichen Werke der Barmherzigkeit, also eben die Menschen, die der Barmherzigkeit bedürfen, die in körperlicher Not sind. Aber es gibt ja auch die geistlichen Werke der Barmherzigkeit, in den Zweifelnden recht raten, die Trösten, die Betrübten trösten, die Unwissenden lehren, die Sünder zurechtweisen und so weiter. Eben alles geistige Nöte und Mängel, durch die wir denen wir abhelfen sollen durch unser Leiden auch oder durch die konkrete Hilfe. Also er sagt dann, das Leiden hat einen kreativen, schöpferischen Charakter. So wie Paulus sagt, ich ergänze in meinem Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das Leiden ergänzt, so wie die Kirche das Erlösungswerk Christi ergänzt. Also, was bedeutet das? Johannes Paul II. Erklärt das in Punkt 24 sehr schön, wie man das verstehen kann. Also, am Leiden Christi an sich fehlt nichts. Aber er sagt auch, es ist offen. Was fehlt? Eben, wie ist das zu verstehen? Und so sagt der Papst, das Leiden Christi hat das Gut der Erlösung der Welt erwirkt. Dieses Gut ist in sich unerschöpflich und grenzenlos. Kein Mensch vermag ihm etwas hinzuzufügen. Also ich glaube, wichtig ist, dass man das einfach wirklich gut versteht. Jesus hat alles getan. An der Erlösung an sich fehlt nichts. Was fehlt, ist unsere Teilnahme. Also, zugleich jedoch hat Christus im Geheimnis der Kirche als seines Leibes gewissermaßen sein Erlöserleiden jedem anderen Leiden des Menschen geöffnet. Insofern der Mensch an jedem Ort der Welt und in jeder Zeit der Geschichte an den Leiden Christi teilhat, ergänzt er auf seine Weise jenes Leiden durch das Christus die Erlösung der Welt vollbracht hat. Soll das heißen, die von Christus vollbrachte Erlösung sei noch nicht vollständig? Nein. Eben, er sagt es nochmals, ganz klar, nein. Es bedeutet nur, dass die aus sühnender Liebe erwirkte Erlösung ständig offen bleibt für jede Liebe, die in menschlichem Leiden ihren Ausdruck findet. Oder ein bisschen anders gesagt, Jesus wollte nicht einfach alles selber machen, sondern er hat eben sein Herz öffnen lassen, er hat auch uns Raum geben wollen, damit wir mitwirken können. Eben, er hat nicht einfach egoistisch gesagt, meine Lieben, ich habe alles gemacht und ihr müsst überhaupt nichts mehr machen, sondern, meine Lieben, schaut, ich gebe euch die Möglichkeit, mitzuwirken am Heil der Welt. Also, gehen wir weiter im Text des Papstes. In dieser Dimension, in der Dimension der Liebe, vollzieht sich die bereits bis ins Letzte vollzogene Erlösung gewissermaßen unaufhörlich. Christus hat die Erlösung vollständig und bis ans Ende vollbracht. Zugleich aber hat er sie nicht abgeschlossen. In dem Erlöserleiden, durch das sich die Erlösung der Welt vollzog, hat sich Christus von Anfang an jedem menschlichen Leiden geöffnet und öffnet sich ihm noch ständig. Ja, es scheint zum Wesen selbst des erlösenden Leidens Christi zu gehören, dass es fortwährend ergänzt werden will. Und so kommen wir zum sechsten Kapitel, das Evangelium des Leidens. Da geht es um das Leiden im Menschen. Also da geht Johannes Paul II. Der Frage nach, ja, was passiert dann, wenn das Leiden in den Menschen eintritt, wenn wir leiden oder wenn der Mensch ins Leiden eintritt. Und er sagt, dann zuerst einmal, der Mensch tritt in das Leiden mit dem typisch menschlichen Protest und mit der Frage nach dem Warum ein. Warum muss ich leiden? Warum überhaupt und warum immer ich? Christus gibt darauf keine Antwort, also keine abstrakte Antwort, keine theoretische Antwort, sondern er sagt vor allem, folge mir nach. Das ist einer der schönsten Texte meines Erachtens in diesem Schreiben bei Nummer 26. Die Antwort, die der Mensch durch diese Teilhabe auf dem Weg der inneren Begegnung mit dem Meister erhält, ist ihrerseits mehr als eine nur abstrakte Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens. Sie ist in der Tat vor allem ein Ruf. Sie ist eine Berufung. Christus erklärt nicht in abstrakter Weise die Gründe des Leidens, sondern sagt vor allem, folge mir, komm, nimm mit deinem Leiden teil an dem Werk der Erlösung der Welt, die durch mein Leiden vollbracht wird, durch mein Kreuz. Während der Mensch sein Kreuz auf sich nimmt und sich dabei geistig mit dem Kreuz Christi vereint, enthüllt sich vor ihm mehr und mehr der heilbringende Sinn seines Leidens. Also, zu Beginn treten wir ein mit dem Protest, mit der Frage nach dem Warum. Und Jesus nimmt diese Frage auf. Er gibt keine abstrakte Antwort oder mehr als nur einfach eine abstrakte Antwort. Es heißt eben, das ist ein unerhörter Satz. Sie, eben der Frage nach dem Sinn des Leidens, ist in der Tat vor allem ein Ruf oder diese Antwort ist eine Berufung. Eine Berufung. So wie Petrus auch schreibt, wir sind gewürdigt worden, Anteil an den Leiden Christi zu haben. Freut euch darüber. Im Normalfall freuen wir uns vielleicht nicht so sehr darüber, aber eben wichtig ist, dass wir das tun, was hier steht. Während der Mensch sein Kreuz auf sich nimmt und sich dabei geistig mit dem Kreuz Christi vereint. So wie es die Mutter Gottes den Hirtenkindern in Fatima gelehrt hat. Jedes Opfer, jedes unangenehme Ding im Alltag aus Liebe zu ihr, zu Jesus auf sich zu nehmen, ebenso geistig sich mit dem Kreuz Christi zu vereinen. Eben, wenn wir das tun, dann enthüllt sich vor dem Menschen immer mehr und mehr der heilbringende Sinn seines Leidens. Und dann, sagt der Papst, so findet der Mensch inneren Frieden und sogar geistliche Freude. Denn er ist sich bewusst, er dient dem Heil seiner Brüder und erfüllt einen unersetzlichen Dienst. Das steht in Punkt 27. Der Glaube an die Teilhabe an den Leiden Christi bringt die innere Gewissheit mit sich, dass der leidende Mensch ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Dass er in der geistlichen Dimension des Erlösungswerkes wie Christus dem Heil seiner Brüder und Schwestern dient. Damit ist er also nicht nur den anderen nützlich, sondern erfüllt zudem noch einen unersetzlichen Dienst. Im Leib Christi, der vom Kreuz des Erlösers her unaufhörlich wächst, ist gerade das vom Opfergeist Christi durchdrungene Leiden der unersetzliche Mittler und Urheber der für das Heil der Welt unerlässlichen Güter. Wenn wir das bedenken, merken wir, wie wenig wert oftmals unsere grandiosen, in Anführungs- und Schlusszeichen, guten Werke sind. Unsere Aktivitäten, uns, was wir alles tun, und wir bilden uns noch etwas darauf ein. Hingegen, es gibt viele, die ganz still für sich zusammen mit Christus leiden und eben so unersetzliche Mittler und Urheber, der für das Heil der Welt unerlässlichen Güter sind. Die sind wirklich kostbar. Das andere ist oftmals ja mehr Eigenliebe und Eigennutz und sonst irgendwas, aber nützt der Kirche und dem Heil der Brüder und Schwestern nicht viel. Und so werden wir zu einem besonderen Teil des unendlichen Schatzes der Erlösung. Das steht auch in Punkt 27. Das Evangelium des Leidens wird ununterbrochen geschrieben und spricht ständig mit den Worten dieses seltsamen Paradoxes. Die Quellen göttlicher Macht entspringen gerade inmitten menschlicher Schwachheit. Wer an den Leiden Christi teilhat, bewahrt in seinen Leiden einen ganz besonderen Teil des unendlichen Schatzes der Erlösung der Welt und kann ihn mit den anderen teilen. Oder vielleicht bildlich gesagt, das Kreuz ist wie ein Schlüssel, der die unendlichen Schatztruhen Gottes auftut. Das haben die Heiligen erkannt und deshalb wollten sie immer mehr leiden, um immer mehr zu gewinnen, um immer mehr eben diese Schatztruhe Gottes zu öffnen, um immer mehr Güter zu gewinnen, um sie den Brüdern und Schwestern hier auf Erden und im Fegfeuer zuwenden zu können. Und deshalb hatten sie Freude, nicht eben an der Arbeit, am Leiden an sich, sondern weil sie gesehen haben, je mehr ich leide, je mehr ich mit Christus zusammen leide, umso mehr scheffle ich diese Güter, umso mehr Güter bekomme ich, die ich dann den anderen zuwenden kann. Dann der Punkt 7 oder das Kapitel 7, der barmherzige Samariter. Ein sehr schöner Punkt, wo Papst Johannes Paul II. Erklärt, dass wir alle gerufen sind, barmherzige Samariter zu werden. Also, wenn man ja all dieses Leiden betrachtet und so weiter, dann könnte man denken, oder vielleicht ist auch schon jemand auf diese Idee gekommen, dann muss ich also dem Leiden meiner Brüder und Schwestern ja gar nicht groß Abhilfe schaffen, sondern dann ist ja gut, wenn ich ihnen noch ein bisschen Leiden bereite, so können sie umso mehr mit Jesus leiden. Nein, das sollen wir nicht denken. Eben deshalb ist dieses siebte Kapitel wichtig. Wir sollen uns bemühen, das Leibliche und das geistige Leiden der Nächsten zu linden, auch wenn wir uns bewusst sein müssen, dass wir das Leiden nie aus der Welt schaffen können. Aber wir sollen wirklich barmherzige Samariter werden. Sicher gerade eben auch, indem wir unser Leiden mit den Leiden Christi vereinen und so den Brüdern und Schwestern helfen, aber nicht nur in geistiger Art und Weise, sondern auch in ganz konkreter Art und Weise. Also, Johannes Paul II. Betrachtet dieses Evangelium vom barmherzigen Samariter und sagt, wir sollen nicht an den Leiden des Nächsten vorübergehen, sondern innehalten, feinfühlig sein für das Leiden des Anderen. Also er sagt da so, ich möchte das schon ein bisschen vorwegnehmen, er gibt so ein paar Definitionen, Umschreibungen, insgesamt vier, wer eigentlich ein barmherziger Samariter ist. Ein barmherziger Samariter ist jeder Mensch, der vor dem Leiden eines Mitmenschen, was auch immer es sein mag, innehält. Also zuerst mal innehalten, anhalten, das Leiden des Nächsten sehen, bemerken, offene Augen und Ohren haben für das Leiden des Nächsten. Oftmals gehen wir nämlich auch am Leiden der Nächsten vorüber. Dann, ein guter Samariter ist jeder Mensch, der für das Leiden des Anderen empfänglich ist, der Mensch, der beim Unglück des Nächsten Mitleid empfindet. Also Mitleid. Und dann nicht nur Mitleid, sondern auch Mitleiden. Und schlussendlich nicht nur einfach Mitleiden, konkrete Abhilfe schaffen, sondern sich selber schenken. Nicht nur etwas schenken, sondern sich selber schenken. Also, Johannes Paul II. Sagt da, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehört zum Evangelium des Leidens. Es zeigt in der Tat, wie die Beziehung eines jeden von uns zu seinem leidenden Nächsten sein sollte. Es ist uns nicht erlaubt, gleichgültig weiterzugehen, sondern wir müssen bei ihm stehen bleiben. Ein barmherziger Samariter ist jeder Mensch, der vor dem Leiden eines Mitmenschen, was auch immer es sein mag, innehält. Also eben feinfühlig sein, empfänglich sein für die Nöte des Nächsten. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir, meine Schwester und ich, kleine Kinder waren, waren wir oftmals auch beim Grosi zu Hause zu Gast. Und das Grosi, die hat uns die Wünsche von den Lippen abgelesen. Sicher, es waren jetzt nicht große Nöte, wenn man als Kind eine Tafel Schokolade möchte. Aber dennoch, eben das System in Anführungs- und Schlusszeichen ist dasselbe. Das heißt, sie war sehr feinfühlig. Sie hat sehr gut darauf geachtet. Sie wollte eben unsere kleinen Nöte linden oder aus Liebe zu uns eben diese Wünsche, die wir hatten, aber vielleicht auch nicht auszusprechen wagten, erfüllen. Und das wäre eben schön, wenn auch wir das gegenüber den Nächsten machen könnten. Also eben so feinfühlig sein, zu merken, wo beim Nächsten der Schuhdruck drückt und eben nicht einfach so gleichgültig darüber hinwegsehen und weitergehen. Dann eben sollen wir barmherzige Samariter sein und Hilfe bringen. Doch der barmherzige Samariter im Gleichnis Christi bleibt nicht bei Mitgefühl und Mitleid stehen. Sie werden für ihn Ansporn zu einem Handeln, das dem verletzten Menschen Hilfe bringen soll. Ein barmherziger Samariter ist also letztlich, wer Hilfe im Leiden bringt, wie beschaffen auch immer es sein mag, wirksame Hilfe, soweit es möglich ist. Also eben nicht nur einfach stehen bleiben, Mitleid haben, ist schon viel, ist schon tipptopp, aber das wäre doch noch zu wenig, sondern das Mitleid soll zum Mitleiden werden, das heißt konkrete Hilfe, wirksame Hilfe. Und dann, eben wie ich bereits erwähnt habe, nicht nur etwas schenken, sondern sich selber schenken. Der gute Samariter ist, wer zur Selbsthingabe fähig ist, denn der Mensch kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden. Eben sehr schön, wenn wir uns hingeben, dann finden wir uns. Wenn wir uns suchen, wenn wir nur uns selber suchen, werden wir uns wahrscheinlich, ja gut, unser egoistisches Ich werden wir finden, aber ja, das ist jetzt ja auch nicht das Maximum. Also deshalb wirklich ein barmherziger Samariter werden. Und dann fasst so ein bisschen Johannes Paul II. Zusammen, wozu das Leiden eigentlich alles dient oder die positiven Aspekte des Leidens. Also er sagt, das Leiden dient dazu, im Menschen die Liebe zu wecken. Eben, wir können nicht einfach gleichgültig bleiben. Es fordert zur uneigennützigen Liebe auf. Er macht, dass der Mensch Mitleid hat, innehält. Es ruft den Menschen dazu auf, die Liebe im Leiden zu bezeugen, die menschliche Gesellschaft in eine liebende Gesellschaft zu verwandeln. Eben deshalb ist es auch keine liebende Gesellschaft, wenn das Leiden einfach aus der Welt geschaffen werden möchte. Ich denke an da pränatale Untersuchungen, wo man einfach die jetzt vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind in geistiger oder körperlicher Weise, man einfach schon im Mutterschoß tötet oder dann, wenn man langsam in ein Alter kommt, wo man nicht mehr so produktiv ist, dass man die dann einfach auch umbringt und das noch Euthanasie, guter Tod, nennt. Das ist keine liebende Gesellschaft mehr, sondern eine sehr egoistische Gesellschaft, weil die Menschen sind ja einfach dem eigenen Genuss im Normalfall im Wege und deshalb möchte sie man aus der Welt schaffen. Dann, das Leiden lässt sich nicht mit einer passiven Haltung gleichsetzen. Das ist auch wichtig. Ja, gut, dann leide ich halt, weil es nicht anders geht. Nein, nein, Christus ist gekommen, um zu leiden. Eben freiwillig, unschuldig, ganz bewusst. Er hat nicht einfach am Kreuz die Arme ausgebreitet, weil es halt nicht anders ging, sondern aus Liebe. Er wollte leiden, er wollte den Willen des Vaters tun, er wollte uns aus Liebe erlösen und seine Liebe eben ging bis zur Vollendung am Kreuz. Und dann kommt noch der Schluss des Schreibens, ein kurzer Schluss, wo eigentlich man so alles zusammenfassen könnte. Christus hat uns gelehrt, durch das Leiden Gutes zu wirken und dem Gutes zu tun, der leidet. Also eben durch das eigene Leiden, vereint mit den Leiden Christi, sollen wir Gutes wirken und dem Gutes wirken oder dem Gutes tun, der leidet. Also nicht nur einfach das eigene Leiden zusammen mit den Leiden Christi tragen, das sicher, aber auch konkrete Hilfe dem schenken, der leidet. Und so hoffe ich, einige kleine Gedanken da Ihnen ins Herz gelegt zu haben, beziehungsweise vor allem auch so ein bisschen das Interesse auch an diesem Schreiben Salvifici Doloris geweckt zu haben und auch, das wäre das Schönste, den Vorsatz, dass Sie dieses Schreiben auch selber lesen, betrachten und leben. Und so wollen wir dazu den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Pfarrer Andreas Fuchs brachte uns das Dokument Salvifici Doloris, den Sinn des christlichen Leidens von Papst Johannes Paul II. Näher. Wir danken Ihnen, lieber Pfarrer Fuchs, dass Sie die wesentlichsten und entscheidendsten Aspekte dieses Schreibens herausgearbeitet haben. Ein großes Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Fuchs, und wir wünschen Ihnen in Ihrem priesterlichen Dienst und in der Gemeinschaft der Servi della Sofferenza den Gottes besonderen Segen an der Hand Marias und natürlich mit dem Beistand des heiligen Pater Pius. Möge die Spiritualität vom heiligen Pater Pio wie auch von Don Pierino viele Menschen in ihrem Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe stärken. Herzlichen Dank, lieber Pfarrer Fuchs, und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, wir hoffen, dass Sie nach der heutigen Sendung viele Antworten auf Ihre Fragen zum Leiden bekommen haben und einen positiven und hoffnungsvollen christlichen Sinn im Leiden sehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti und wir wünschen Ihnen mit dem weiteren Programm viel Erbauung und geistlichen Gewinn.